Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid, dass Jesus da ist, dass wir Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel haben, miteinander Gemeinschaft haben. Mal gucken, wie ich mich hier so hin platziere, damit ich euch alle ein bisschen im Blick habe. Kurz vor noch, ich habe Christian ein paar Zettel, 6 Stück sind es noch. Ich habe die Predigt mal so, also in Predigtgedanken, die da heute vorkommen, habe ich aufgeschrieben, falls einer was möchte. Und da mal den Zettel haben möchte, holt euch bei Christian ab. Ich glaube, es sind noch 6 Stück irgendwie da, falls einer möchte. Ja, und dann habe ich noch was mitgebracht, das verteile ich jetzt einfach mal. Aufklappen und dann oder zumachen und weitergeben. Aufklappen, weitergeben dann. Ne? Tja, vieles in unserem Leben hat ja mit Bildern zu tun. Manches davon sind echte Bilder, also Gemälde, Drucke, Fotografien, bewegte Bilder im Kino, Film sagt man dazu. Bilder sind auch immer mit Emotionen verbunden. Und darüber prägen sie sich auch ein. Die guten Bilder genauso wie die schlechten Bilder. Manche Bilder sind auch indirekte Bilder, Bilder im übertragenen Sinn. Wir Menschen, wir denken sogar in Bildern. Sobald jemand etwas erzählt, sei es eine Begebenheit des Tages oder eine Geschichte aus der Vergangenheit, immer entstehen dabei Bilder im Kopf. Manchmal ist es regelrechtes Kopfkino. Und viele dieser Bilder prägen sich ein in unserem Gedächtnis. Wenn das richtige Stichwort fällt, dann tauchen solche Bilder wieder auf. Jahre später noch. Gerade Bilder, die besondere Emotionen in uns wachrufen, die werden wir nicht mehr los. Sie drängen sich ebenfalls wieder in unser Gedächtnis, ob wir wollen oder nicht, sie sind da. Wenn ich jemanden von euch anschaue, dann sehe ich etwas. Ja, natürlich sehe ich erstmal das Gegenüber, euch als Person, aber ich sehe noch etwas mehr. Ich sehe das etwas, das meine Gefühle beeinflusst und damit auch meine Handlungen prägt. Demjenigen, der mir gerade gegenübersteht. Und mein Gegenüber merkt das natürlich auch. Und natürlich werde ich auch gesehen von dir oder von dir, wenn du mich ansiehst. Manchmal kann man Studien treiben über den Gesichtsausdruck des Gegenübers. Und wenn das Gegenüber sich nicht äußert, dann fange ich vielleicht an zu spekulieren, zu interpretieren. Warum schaut er jetzt gerade so? Habe ich was Falsches gesagt? Rieche ich komisch? Ist ja warm jetzt, ne? Der Schweiß läuft. Naja, oder habe ich vielleicht noch eine Nudel im Gesicht oder irgendwas anderes? Übrigens glaube ich, ein Bild, ein inneres Bild, kann es nur geben von etwas, was wirklich da ist. Auch Bilder im Kopf oder sogar Träume bilden etwas ab von dem, was ich in irgendeiner Situation, in irgendeiner Person oder in einem Film irgendwann mal gesehen habe. So behaupten es auf jeden Fall etliche Psychologen. Es gibt bei den übertragenen Bildern verschiedene Typen. Es gibt Vorbilder, es gibt Abbilder, Nachbilder, Zerrbilder, Spiegelbilder, naja. Und weiteres noch. Bilder haben also immer etwas mit einem echten Gegenüber zu tun, also mit Realität. Eins der Themen oder eins der Bilder möchte ich heute mit euch zusammen betrachten, das sind die Vorbilder. 3 Gedankengänge möchte ich mit euch teilen. Der erste Gedanke ist, Vorbilder haben. Was oder wer ist eigentlich ein Vorbild? Und was unterscheidet es von einem Idol? Zunächst etwas zu Idolen. Idole sind Menschen, mit denen wir positive Gefühle verknüpfen. Menschen haben etwas mit dieser Person oder um diese Person herum erlebt, das positive Gefühle in ihnen auslöst. Oft jubelt man ihnen zu, kleidet sich ähnlich, ahmt die Stimme oder ahmt Gesten vom Idol nach. Man versucht so zu sein wie das Idol. Im Duden wird das Wort Idol so erklärt: jemand oder etwas als Gegenstand schwärmerischer Verehrung, meist als Wunschbild von Jugendlichen. Man kann seinem Idol nacheifern. Das mit den Idolen lässt mit steigendem Lebensalter nach, das kann ich wirklich bestätigen. Einem Idol nachzueifern ist zunächst erstmal gut, denn auch Vorbildern eifert man nach, das ist in Ordnung. Doch es gibt einen Unterschied zwischen einem Idol und einem Vorbild. Wie definiert der Duden das Wort Idol nochmal? Jemand, etwas als Gegenstand schwärmerischer Verehrung, meist als Wunschbild von Jugendlichen. Schwärmerische Verehrung. Man sieht sein Idol mit der rosaroten Brille. Ja, aktuell geht im Bereich der Popmusik, genauer gesagt bei Verehrerinnen von der Metal-Szene, ja, der rosarote Traum von ihrem Idol in die Brüche. Habt ihr das mitgekriegt, der Sänger? Ja? Von Rammstein, der schießt gerade nach unten durch die Decke, ne? Der hat's versemmelt. Ja, was ist nun der Unterschied zwischen Idol und Vorbild? Ein Vorbild ist eine Person oder eine Sache, die als mustergültiges Beispiel dient. Er oder sie ist ein leuchtendes, ein bewunderndes, gutes oder auch schlechtes Vorbild. So steht es im Oxford-Wörterbuch, habe ich nachgeschlagen. Mir geht es heute nicht um schwärmerische, kurzzeitig aufblitzende und gleich wieder verglühende, idolhafte Phänomene. Mir geht es um Menschen, die unser Leben nachhaltig, dauerhaft beeinflussen oder beeinflusst haben. Mir geht es um Vorbilder. Annegret, danke für dein Zeugnis, das du gegeben hast an dieser Stelle. Vorbild, deine Mutter, ne? Hattet ihr in eurem Leben Vorbilder? Mein Cousin Uwe war für mich ein solches Vorbild. Ich habe ihn bewundert für seinen Wortwitz und sein handwerkliches Geschick. Er hatte sogenannte goldene Hände. Woran er auch immer schraubte, sägte, geschweißt hat, es gelang ihm einfach. Das mit dem handwerklichen Geschick hat bei mir nicht so gut funktioniert. Aber zumindest seinen Wortwitz, den habe ich übernommen oder anhand seines Vorbildes meine eigenen witzigen oder scharfzüngigen Redewendungen entwickelt. Später war es mein Freund Günther in unserer Kirchengemeinde in meinem Dorf. Er war bzw. ist ein paar Jahre älter als ich, war damals aktiv in der jungen Gemeinde, Jugendgruppe und dem Posaunenchor. Wenn man ihn zum ersten Mal begegnete, dann wirkte er sehr still und zurückhaltend. Aber wenn die richtige Situation da war oder die richtigen Leute beieinander waren, dann ging die Post ab mit uns. In unserer Gemeinde hier in Halle hatte ich auch ein Vorbild, unter anderem eins. Das war Friedrich, der vor kurzer Zeit gestorben ist. Friedrich hat mit Jesus gelebt, er hatte einen ganz einfachen Glauben, er hat keine großen Worte gemacht, das lag ihm nicht. Aber er hat seinen Glauben gelebt und hatte ein dienendes Herz und ein großes Vertrauen in Jesus, seinen Herrn. So wie Friedrich möchte ich auch Glauben leben. Wenn ich auf mein bisheriges Leben zurückschaue, dann stelle ich fest, dass ich zu allen Zeiten, eigentlich in allen Lebensphasen Vorbilder hatte. Ich bin dankbar für die Inspiration, die ich durch sie bekommen habe. Noch heute denke ich gerne an gemeinsame Zeiten, an das, was die Vorbilder ausgemacht hat. Und wenn wir uns ab und zu mal wieder treffen, dann freue ich mich schon lange vorher drauf. Wer ist für dich ein Vorbild und vor allem, warum? Es ist gut, wenn wir Vorbilder haben, habe ich schon mal gesagt. Wir haben immer Vorbilder, es geht gar nicht ohne. Für Kinder sind die Eltern die ersten Vorbilder. Wie heißt das Sprichwort? Wir können unsere Kinder erziehen, wie wir wollen, sie machen uns doch alles nach. Unsere Eltern sind Vorbilder im Guten, wie auch im Schlechten. Vorbilder und gute wie schlechte, sie prägen uns in ganz kleinen Dingen genauso wie in den großen Lebenslinien. Am Beispiel der Eltern oder der Familie wird deutlich, dass wir uns nicht immer unsere Vorbilder aussuchen können, beziehungsweise die Menschen, die unser Leben prägen, zumindest nicht am Anfang unseres Lebens. Deshalb ist es nicht egal, in welchen praktischen Umständen wir leben, mit welchen Menschen wir uns einlassen, wenn wir dann in gewisser Weise endlich selber entscheiden können, mit wem wir uns einlassen. Manche Menschen tun uns nicht gut. Sie breiten sich in unserem Leben aus, nehmen Raum ein und uns manchmal sogar die Luft zum Atmen. Vielleicht wirken sie oder ihr Verhalten attraktiv, nachahmenswert, irgendwas fesselt uns an ihrem Verhalten, aber unterm Strich bleibt, sie tun uns nicht gut. Spätestens wenn wir erkennen, dass das so ist, dann sollten wir von ihnen Abstand nehmen, notfalls sogar die Flucht ergreifen, wenn nichts anderes hilft, bevor sie uns kaputt machen. Wie gut es ist im Gegenteil dazu, Vorbilder zu haben, auf die man sich verlassen kann. Menschen, die uns zwar fordern, aber dabei letztendlich auch fördern. Der zweite Gedanke, Vorbild sein. Vorbilder haben ist die eine Seite, die andere Seite ist Vorbild sein. Vorbild sind in der Regel die Älteren, habe ich schon mal gesagt, die Erfahrenen. Dabei denken wir zuerst an die Alten in Sachen Lebensjahre, aber auch Jüngere können Vorbild sein. Für ein zweijähriges Kind in der Familie ist es wahrscheinlich der zwei Jahre ältere Bruder oder die ein Jahr ältere Schwester. Später sind es vielleicht Klassenkameraden oder die Klickenbosse. Das, was der andere macht oder kann, was man selber noch nicht macht oder noch nicht kann, das ist Ansporn. Ey, wenn ich das sehe, das ist eine prima Idee, das will ich auch machen. Meistens ist das jedenfalls eine prima Idee. Manchmal ist auch eine dumme Idee, aber das steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Vor ein paar Monaten habe ich mit meiner circa anderthalb Jahre alten Enkeltochter bei einem Besuch natürlich gespielt. Es war erstaunlich, was ich in 5 Minuten alles vorlesen, zusammenbauen, beklopfen oder ausräumen sollte. Irgendwann hörte ich, wie sie bei jedem Hinsetzen oder Aufstehen ganz eigenartige Laute machte. Es klang so wie so ein Stöhnen oder Seufzen. Ich fragte mich, was das Ganze soll. Aber dann ging mir ein Licht auf. Meine Enkeltochter hat mich nachgemacht. Mit meinen 59 Jahren bin ich eigentlich noch recht fit. Aber manche Bewegungen fallen mir mittlerweile etwas schwer, besonders mich, wenn ich mich dabei auf den Boden setzen oder legen muss, um mit meiner Enkeltochter auf Augenhöhe zu sein. Und immer wenn ich mich zu ihr auf den Teppich setzte oder wieder aufstand, um etwas zu holen, habe ich gestöhnt oder Eieiei gesagt oder irgend sowas und habe genau diese Geräusche gemacht. Und meine Enkeltochter hat daraus gelernt, wenn man sich hinsetzt oder aufsteht, dann stöhnt man und dann macht man Geräusche. Naja, wenn man Vorbild ist, dann ist man das immer und nicht nur, wenn man das möchte. Mittlerweile finde ich das gut, Vorbild zu sein, aber das war nicht immer so. Heute bin ich mir gerade als Christ bewusst, dass ich durch mein Verhalten andere Menschen in guter Weise prägen kann. Ich kann sie inspirieren. Das ist eine große Verantwortung, aber es lohnt sich. Ich bin nicht der große Handwerker, habe ich schon erwähnt, aber ich bin kreativ in der Gemeinschaft mit Menschen. Hier gehe ich manchmal auch ungewohnte Wege, zum Beispiel, wenn ich anderen Menschen von Jesus erzählen möchte. Und an dieser Stelle bin ich dankbarerweise ein großes Kind geblieben. Und ich schere mich nur ganz bedingt um das, was man macht oder was man eben nicht macht. Und dann habe ich große Freude daran, wenn auch andere Menschen in meiner Umgebung ebenfalls Mut fassen, kreativ und vielleicht auch ein bisschen verrückt von Jesus zu erzählen. Das klingt jetzt alles so christlich romantisch und vielleicht meinen Leute, die mich jetzt noch nicht kennen, was für ein toller Christ und Mensch ich bin. Die, mit denen ich schon länger mein Leben teile, die kennen auch meine traurigen oder sogar meine finsteren Seiten. Die kennen mich in Situationen, in denen ich kein gutes Vorbild war oder bin. Lange Zeit wollte ich es selbst nicht wahrhaben, aber diese dunklen Seiten, die habe ich in mir. Okay, bei manchen Sachen mache ich keine gute Figur oder ich trage durch meine Impulsivität nicht immer so zum guten Ausgang einer Situation bei. Manchmal war ich vielleicht auch nur peinlich oder bin zum Ärgernis geworden für Leute. Was soll's? Wenn ich morgens zum Beispiel mit dem Fahrrad immer wieder die gleichen 17 Kilometer zur Arbeit radle, bin ich in Eile. Ich kenne jede Straße auf dem Weg nach Ummeln, jeden Winkel, jede Kreuzung. Entweder fahre ich so früh los, dass es in Halle noch ganz ruhig ist und ich ordentlich in die Pedale treten kann. Spätestens in Steinhagen gerate ich dann in den morgendlichen Berufsverkehr. Oder ich mache es umgekehrt, ich fahre später los. Dann habe ich in Halle das Verkehrschaos, weil alle unterwegs sind, aber dafür in Steinhagen schon wieder Ruhe, weil dann alle bereits im Büro und in der Schule angekommen sind. Auf jeden Fall komme ich unterwegs an irgendeiner Stelle an Grenzen. Ich möchte anfangen, ich möchte loslegen, ich möchte meine Ideen, die ich auf dem Fahrrad unterwegs habe, zu Papier oder bringen oder im PC eintippen. Deshalb will ich zügig ankommen. Bin aber leider nicht der Einzige auf dem Weg zur Arbeit. Oder als Elterntaxichauffeur bin ich nicht, aber die Elterntaxis sind immer noch unterwegs. Bloß gut, dass ich immer meine quietschgelbe Warnweste trage. Dann sehen mich die anderen Verkehrsteilnehmer. Manchmal schüttel nicht nur ich den Kopf über die Schlafmützen da am Steuer. Nein, auch die anderen können froh sein, mich gerade noch rechtzeitig wahrzunehmen. Wenn ich auf einer gleichrangigen Kreuzung im Wohngebiet vermehrt der Meinung bin, dass ich gerade noch schnell rüberhuschen darf. Naja, das waren alles Beispiele, die ich erzählen kann, die ärgerlich sind, aber das war's dann. Doch es geht doch anders. Es geht noch ärger, noch böser. Irgendwann war ein Punkt erreicht, an dem ich nichts mehr schönreden konnte. Ich hatte an einigen Stellen anderen Menschen so richtig was vorgemacht. Menschen, die ich sehr liebe. Mir selbst wurde bewusst, dass ich nicht der Vorzeigechrist war oder bin, der ich eigentlich so gerne sein wollte. Ich habe Dinge getan, von denen bisher nur ganz wenige Menschen wissen. Als diese Tatsache deutlich wurde, musste ich mich fragen, habe ich das schöne Bild, das ich mühsam von mir, vor anderen und auch vor mir selber aufgebaut, habe ich das zerstört? Habe ich meine Vorbildwirkung verspielt? Habe ich mit dem Allerwertesten alles wieder eingerissen, was ich mit meinen Händen vorher mühsam aufgebaut habe? Ich musste auch die dunklen Seiten realisieren und mit Gottes Hilfe nachhaltig an ihnen arbeiten. Und ich kann euch sagen, ich bin noch lange nicht fertig damit. Es ist sehr anstrengend, destruktive Verhaltensweisen abzulegen, ausgetretene Trampelpfade im Kopf doch nicht zu gehen, obwohl das so einfach und einladend wäre. Aber mittlerweile habe ich wenigstens den Mut gefunden, meine Scham zu überwinden und davon zu erzählen. Im geschützten Rahmen habe ich das hier und da auch schon mal getan. Ich hoffe, dass ich auch dadurch an der einen oder anderen Stelle zum Vorbild werden kann, weil mir in meiner ganzen Aufarbeitung bewusst wird, ich bin nicht der Einzige mit dem Problem. Mein dritter Gedanke, ich bin Ebenbild Gottes. 1. Mose 1, Verse 26 und 27 steht, nach Luther-Übersetzung, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bild Gottes schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau. Habt ihr das im Ohr? Ein Bild, das uns gleich sei, also ein Ebenbild oder Abbild. Ein Ebenbild oder Abbild, so sagt das Oxford-Wörterbuch, ist ein Substantiv, ein Neutrum, ein getreues Bild, eine genaue Wiedergabe, sozusagen ein Spiegelbild, zum Beispiel getreues Abbild der Natur. Das heißt, wir Menschen dürfen Gott ein Gegenüber sein, ein getreues Abbild seiner selbst. Gott findet sich in uns wieder, beziehungsweise wir finden uns in Gott wieder. Was für eine großartige Sache. Wenn wir uns oder andere genau betrachten, dann sehen wir Gott darin. Wenn ich dich anschaue, dann sehe ich Gott darin. Wenn du mich anschaust, Bürger, dann siehst du Gott. Ja, Gott kennt uns von Anfang an. Im Propheten Jeremia im Kapitel 1, Vers 4 bis 8 steht: Und des Herrn Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Zwei Sachen sind mir bei diesem Text aufgefallen, ist Jeremia. Zum einen, wir sind keine Zufallsprodukte. Keine Produkte aus zufällig aufeinandertreffenden Ei- und Samenzellen. Gott hat dafür gesorgt, dass genau diese beiden und keine anderen aufeinandertreffen. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Zum anderen, Gott hat nicht gesagt, okay, jetzt habe ich diese beiden Zellen zusammenpappen lassen und sich verschmelzen lassen, mal schauen, was jetzt draus wird. Es ist unbegreiflich. Schon im Vorfeld hat Gott einen Plan, was wir sein sollen. Ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Gott, der Schöpfer und Gestalter der Welt, hat uns geschaffen, ganz bewusst, und Gott hat einen Plan mit uns. Und jetzt liegt es an uns, diesen Plan zu erkennen und auch umzusetzen. Ja, wenn das mal so einfach wäre, ne? Ich kann mich selber nicht im Spiegel ertragen. Wie viele Menschen sagen das? Nicht nur nach Verletzungen oder Unfällen, die das Gesicht entstellen. Sie können sich nicht vorstellen, dass Gott sie liebt, dass er einen Plan, einen guten Plan mit ihnen hat. Vielleicht haben sie versagt, ihr Leben so richtig in den Sand gesetzt. Wie ist das mit dir? Hast du versagt? Kannst du dich zurzeit im Spiegel anschauen? Hast du das ausgehalten, diesen kleinen Frisierspiegel da vors Gesicht zu halten? Ich habe noch einen größeren mit. Normale Größe. Und wer es wirklich von wissen will, der nimmt den Rasierspiegel oder den Pickelausquetscherspiegel da, ne? Der nochmal viermal weiter vergrößert. Gerade habe ich von einem sehr persönlichen Prozess der Realisierung und Bearbeitung meiner dunklen Seiten gesprochen. Auch ich konnte lange Zeit mein Spiegelbild nicht ertragen. Dieser Prozess der Heilung war sehr schmerzhaft, aber auch sehr heilsam für mich und meine Frau, für uns als Ehepaar. Heute kann ich trotz aller Narben sagen: Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ja, ich bin Gottes Ebenbild. Du bist von Gott geliebt. So steht es auf den kleinen Handspiegeln, und hier steht es auch drauf. Mit Ausrufezeichen. Du bist von Gott geliebt. Punkt. Ausrufezeichen. Kein Fragezeichen. Ich fasse nochmal zusammen. Heute ging es um Bilder. Es ging ein wenig um direkte Bilder, um Gemälde, Fotografien und bewegte Bilder. Aber vielmehr ging es um indirekte Bilder. Es ging um Vorbilder. Spiegelbilder, Abbilder, Ebenbilder. Und drei Punkte habe ich heute mit euch zusammen betrachtet. Vorbilder haben, Vorbild sein, Gottes Ebenbild sein. Wir werden geprägt durch Vorbilder, die unser Leben prägen oder die wir uns selber suchen. Vorbilder spornen uns an, motivieren uns, aktiv zu werden. Und so wie wir Vorbilder haben, sind wir auch Vorbilder für andere, ob wir wollen oder nicht. Ich find's gut, Vorbilder zu haben, gute Vorbilder. Menschen, die mich in gutem Sinne beeindrucken, von denen ich mir eine Scheibe abschneiden kann, wie man sprichwörtlich sagt. Menschen, die mich im Leben fordern und fördern. Ich muss mir bewusst machen, dass ich manchmal Vorbild bin. Ich freue mich, wenn ich mal gefragt werde, wie ich dieses oder jenes einschätze. Ich muss schmunzeln, wenn ich mich im Verhalten meiner drei Kinder zum Beispiel wiedererkennen kann. Ich freue mich, dass meine älteste Tochter keine Probleme hat, mit einer Bohrmaschine umzugehen. Und ich habe ihr das mal gezeigt und mutig wie ich bohrt sie drauf los. Und meistens funktioniert es auch bei uns beiden. Ich freue mich, dass meine jüngste Tochter beruflich in meine Fußstapfen getreten ist. Und ich freue mich, dass mein Sohn wie ich den Schalk im Nacken hat. Und dass alle drei Kinder das musikalische Wesen ihrer Mutter übernommen haben. Alles kann ich, können meine Frau und ich also nicht falsch gemacht haben. Mittlerweile kann ich übrigens auch mein Bild im Spiegel ertragen. Ich kann es auch ertragen, aber verliebt bin ich dennoch nicht in mein Spiegelbild. Am meisten freue ich mich darüber, Ebenbild Gottes zu sein. Ich weiß mich von Gott geliebt. Und diese Sichtweise soll der Schlusspunkt der Predigt sein. Ich bin von Gott geliebt. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Du bist von Gott geliebt, mit Ausrufezeichen. Und das ist gut so. Amen.